Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 154. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Für einen von uns ist es also immer eine Blindverkostung. Und im Normalfall machen wir das Ganze abwechselnd. Diesmal haben wir aber zuerst eine Doppelfolge von mir gehabt und jetzt also eine Doppelfolge von dir. Das heißt,
genau.
Letzte Woche hast du einen Wein mitgebracht, die Woche bringst du auch wieder einen Wein mit.
Richtig, so ist es. Das heißt, du musst mir jetzt also sagen, was wir letzte Woche im Glas gehabt haben.
Ja, das kann ich dir sagen, weil es war nämlich ein wunderschöner Sekt von der Lena, weil die Lena macht Sekt.
Lena macht Sekt.
Und zwar war das der Mythos Reserve Brüttner Tür. 2019 war das, oder?
2019 ja. War das, genau.
Richtig, richtig schön von der Lena Singer-Fischer. Und das war einfach ein unglaublich schöner Schaumwein, den ich halt direkt einmal in die Champagne geschmissen hätte, weil das so viel Harmonie gehabt hat und so viel bisschen Steinmehl dazu. Also es hat halt alles eigentlich passt. Und dann war es doch überraschend, dass sowas aus Deutschland kommt, weil ich war so hin und her gerissen zwischen diesem, okay, es ist zu schlank und elegant für sowas wie Raumland und es ist aber trotzdem zu harmonisch und rund für sowas wie Griesel. Und das ist halt wirklich ganz schön da mitten, finde ich. Also echt sehr, sehr schönes Ding.
Voll. Also ich finde, du hast das sehr, sehr schön beschrieben. Und es ist halt so grundsätzlich einfach ein sehr cooles Ding. Und wir haben jetzt im Nachhinein tatsächlich nur die genauere Geschichte gehört zu dem, wie der Paul von der Weinhandlung Suff in Berlin, die die Lena exklusiv vertreiben in Deutschland gerade, drüber geredet hat oder uns erzählt hat, wie das so war, wie er es entdeckt hat auf der Prowein vor jetzt über einem Jahr. Und er hat gemeint, er hat wirklich gleich am ersten Tag quasi die Lena entdeckt und hat sich dann gedacht, so, ich bin jetzt zwar komplett begeistert, aber mal schauen, vielleicht übertreibe ich gerade selber. Und ich gehe jetzt einfach jeden Morgen wieder zur Lena, während die Prowein rennt und verkoste nur mehr und nur mehr und nur mehr. Und er hat gemeint, das war durch die Bank jedes Mal ein Wahnsinn. Er hat sich die unbedingt einfach schnappen müssen. Und er hat auch gemeint, der 2018er war schon super und der 2019er gefällt ihm jetzt sogar nur einen Ticken besser. Verstehen wir gut, weil das ist halt einfach ein super cooles Ding.
Ja, ist richtig schön. Ja. Und ich verstehe, dass er jeden Morgen dort hingegangen ist, weil das kannst ist schon machen. Ein guter Start. Also
voll.
Das weckt dich auch ganz gut auf.
Also total.
Macht schon Sinn so. Na gut, auf zum nächsten.
Auf zum nächsten.
Ich hoffe, es ist ähnlich gut. Die Latte liegt hoch. Wir haben Rotwein im Glas.
Ja, was anderes. Wieder.
Genau, wir haben so ein schönes, ja, so ein schönes Zinnoberrot, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Das ist relativ durchsichtig da, also relativ hell.
Jupp.
Alles in diesem Glas.
Ist richtig.
Schön, freue mich schon mal drauf. Wir werden mal reinriechen in das Ding. Ah, das kommt schon mal ordentlich mal entgegen. Das ist gerade sehr, sehr schön.
Das ist sehr rätselig schon, ja.
Ah, oh, nice.
So war jetzt also, ein paar Stunden offen und jetzt noch ein bisschen in der Karaffe. Also das ist jetzt da.
Gefällt mir gerade in der Nase sehr, sehr gut. Das kommt richtig frisch einmal da raus. Da ist fast so ein bisschen was Steinmehliges drüber gestrahlt, das gleich mal rauskommt, finde ich.
Voll.
Ganz so was leicht Würziges auch. Also da ist einiges an Würze, aber da kommt so ein bisschen was fast in Richtung so einem leichten Pfeffer dazu, finde ich.
Ja.
Der gleich da in der Nase auch sofort ein bisschen kitzelt.
Voll so eine dunkle Würzigkeit.
Ja, genau. Und dann kommt so eine Frucht, die schon nicht unreif ist, die auch wieder in so einem Mix zwischen hell und dunkel ist. Also ich bin eher so bei so einer wirklich dunklen Sauerkirsche.
Sehr gut.
Ein bisschen schon reifer quasi, die schon ein bisschen liegt. Und trotzdem hast du so einen frischen Kick immer wieder drüber.
Finde ich auch.
Also sehr, sehr schön.
Dunkle Sauerkirsche ist genau da, wo ich auch hingewürt, weil es ist jetzt weder so nein, schwarzbärig.
Genau, es ist nichts Brombeeriges, es hat so, nichts Cassis.
Ich finde nichts Cranberryes oder sowas in der Richtung. Vielleicht so ein bisschen mehr Richtung Rot als Richtung Schwarz.
Ja,
aber
ja,
ich finde, diese dunkle Sauerkirsche trifft
es. Es ist halt irgendwo so in diesem Spannungsfeldwechsel, ja. Weil es halt nicht, das ist keine klare rote Frucht für mich. Ich habe kein irgendwie Erdbeer-Thema oder sonst was, sondern das ist halt wirklich eher diese Schwarzkirsche. So.
Dann unterschreibe ich da wirklich hundertprozentig dieses Steinmehl-Thema. Ich finde, das kommt jetzt gerade sehr gut raus.
Voll.
Dann auf jeden Fall auch diese dunkle Würzigkeit, so dieses Pfeffrige fast, hundertprozentig.
Voll.
Du hast aber nur eine andere Würzigkeit oder du hast eine andere Richtung der Würzigkeit auch, finde ich.
Ja, ich versuche gerade das zuzuordnen, weil da ist
gar nicht so easy, gell?
Fast in so eine leichte erdige Würze drinnen.
Yes, genau.
Also so leichter Waldboden halt, aber eher, wo so ein bisschen Wurzeln wachsen und so.
So ein bisschen Moos ist.
Oder so ein bisschen so aufgeräumt auch, ja. Sehr schön. Und insgesamt halt diese Frucht ist zwar jetzt nicht das, was da ultra dominant ist, aber es zieht die trotzdem rein.
Ist schon da.
Ja, genau. Also es zieht die im Kern so richtig ein und du willst unbedingt diesen Schluck nehmen, was ich immer gut finde. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber rundherum so viel Würze, so viele verschiedene Aromen, die dann da mitspülen, dass du trotzdem immer wieder einrichten willst. Sehr gut.
Also ein Punkt, der mir noch so ein bisschen fällt, ist, es hat fast was Parfümiertes, was so
ein bisschen Richtung Veilchen geht. Veilchen war ganz am Anfang da, ich habe es dann wieder vergessen, dass ich es sage. Das hat wirklich so was, ja, Veilchen, so ein bisschen was Florales halt, was da gerne einmal drinnen ist.
Ja.
Ja, so leicht parfümiert halt echt, ja.
Ja.
Cool, schönes Ding. Nehmen wir mal einen Schluck da. Boah, hat das einen Soft. Schön.
Es gibt da schon ein bisschen Watschen am Anfang auch.
Es gibt mal Watschen am Anfang, ja. Aber es hat einen super Soft in der Mitte.
Mhm.
Und der rollt noch weiter. Also ich konzentriere mich mal kurz auf das Thema, weil das ist auch wieder dieses Sauerkirsch-Thema, finde ich.
Voll kirschig.
Fast noch ein bisschen heller eigentlich.
Ja.
Also das ist gar nicht mehr so diese ganz dunkle Kirsche, sondern das ist wirklich intensive Kirsche.
Das ist jetzt gerade, wo du das vom Baum pflücken kannst.
Genau.
Diese Kirschen, die voll greift sind in der Sonne und du pflückst das am Nachmittag. Genau das ist es.
Hinterher kommt so ein bisschen was Minziges dazu. Du hast so, also spürst schon ein bisschen, dass da Holz im Spül ist insgesamt.
Ja.
Was ich finde, ist, dass das hinten raus tut sich verbindet sich ein bisschen dieses Kirschige mit so einem leichten Steinmehl-Thema. Und das hat also ein bisschen eine Körnigkeit dann dazu. Und das geht für mich immer so in so eine Richtung wie so ein ganz trockenes, nicht süßes Kirschzuckerl so ein bisschen. Wo du so ein bisschen diese Konsistenz hast wie von so einem Betz oder sowas in die Richtung. Weißt, das
so halt Brause, Fissers,
genau, so leicht, aber halt nicht Fissers, so, wo es wirklich prickelt, sondern wo du einfach nur leicht halt diese Struktur hast von, ja, von so einem härteren Zuckerl. Ich weiß nicht, wie man es besser beschreibt, sorry. Aber halt nicht dieses süß, sondern das ist ja wirklich echte Frucht, Vollgas. Ja,
das
richtig
ist wirklich
schön.
Wie Fruchtsaft. Also das huckt dich schon ordentlich, finde ich.
Am Anfang schiebt da die Säure gleich einmal durch. Das spürst du schon einmal gescheit.
Ja. Das war das, was ich vorher gemeint habe.
Ja. Es gibt da schon wirklich einmal so einen Punch.
Es weckt dich mal auf jetzt.
Zieht sich schön durch. Die Säure ist auch insgesamt, finde ich, steht ein bisschen über dem Gerbstoff.
Ja.
Weil der Gerbstoff, der ist eigentlich nicht so ultra intensiv. Der ist zwar immer da und kommt am Schluss dann mehr und mehr raus. Aber das ist einerseits eben so ein bisschen körnig, wie ich vorher gemeint habe.
Ja, genau.
Und andererseits.
Aber nicht überintensiv.
Ist es nicht überintensiv, ja, voll. Also
genau.
Du spürst das.
Und diese Körnigkeit ist von diesem, das ist halt noch nicht alt. Ne?
Ja, klar.
Das spürst du halt auch sofort.
Das schreit ja auch alles nach, hallo, ich bin nicht alt, ich bin gerade auf die Welt gekommen, aber halt schon geil da.
Ja.
Also, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich irgendwie 21 oder sonst
was. Das ist wahrscheinlich irgendwie 21.
Ja, weil mit dieser Säure,
21.
Ja, genau.
Definitiv.
Und es ist halt wahrscheinlich irgendwie Pinot.
Es ist wahrscheinlich irgendwie Pinot.
Ja. Und wahrscheinlich irgendwie aus Deutschland.
Wahrscheinlich irgendwie aus Deutschland.
Ja. Okay.
Das kennst du schon aus. So.
Ja, das, auf das kommst du schon, finde ich. Aber das ist sehr schön gemacht. Nein, das schreit nicht laut Deutschland. Also, wenn ich jetzt will, kann ich das schon auch nach Frankreich schirmen.
Ja, gerade so mit diesem leichten Kreidethema drunter.
Voll.
Und auch mit dieser Juiciness, die du hast, die sehr schön ist und sehr langfristig ist, plus so dieser, du hast schon einen Holzeinsatz, wie du vorher gesagt
Richtig.
Hast. Den spürst du auch. Aber es ist nicht überbordend und das kann durchaus auch irgendwas, wenn dann Burgundisches sein,
genau,
in der Ecke
genau.
halt.
Aber halt jetzt, das ist halt trotzdem nicht klassisch Burgund. Das hat jetzt auch vom Gerbstoff her ist das trotzdem ein bisschen mehr auf dieser leichteren Seite. Kommt da nicht irgendwie mit Kraft daher oder sonst was. Also das ist schon wirklich auf diesem Finessen-Thema, aber auch auf diesem Trinkfluss-Thema aufgebaut.
Wunderbar.
Und nicht jetzt unbedingt nur, wie es in Burgund dann schon oft ist, dass du halt einfach auf dieses, naja gut, aber das musst du jetzt eh mal liegen lassen, bis das überhaupt einmal getrunken werden darf, mehr oder weniger. Das ist schon wirklich sehr zugänglich jetzt da.
Yes.
Okay, Deutschland, das heißt, wir sind irgendwo Baden, oder wie?
Wir sind irgendwo Baden, oder
wie? Ja. Okay, wen haben wir dann nicht gehabt, der dann auch so reinpasst?
Jetzt bin ich super gespannt.
Kennen du das schon, ne?
Denke ja.
Aber habe ich das getrunken auch?
Dies wiederum weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist er schon mal untergekommen, aber 100%ig kann ich das nicht sagen.
Also ich kann es nicht 100%ig zuordnen. Also Baden aufgrund von dem, wie es halt von diesem einerseits einfach, wie viel New Wave Spätburgunder Leute als es da gibt quasi,
plus
die Kombination mit diesem kreidigen, kalkigen und weil ich halt sonst nicht weiß, wo ich es hinschieben würde. Aber Passt. Ich kann jetzt keinen Produzenten zuordnen, weil ich glaube nicht, dass ich das wirklich schon mal im Glasl gehabt habe.
Bin gespannt.
Dieser Saft ist ein bisschen viel für das, was ich... wo jetzt so hingegangen wäre, also das passt mir nirgends zu 100%ig rein.
Okay.
Aber löse auf. Sehr cool gerne. Auf jeden Fall. Also es taugt mir richtig.
Es klingt schon so, als ob es das ganz gerne hätte.
Voll. Schönes gut. Ding und trinke ich schon mal gerne.
Das wird
da
schon Spaß machen mit dem Soft vor allem. Ne? Also
freilich.
So Juice ist schon sehr, sehr spaßig. Du hast zwar jetzt nicht groß Gerbstoff, gegen den du kämpfen kannst, aber du hast da ordentliche Säure mit dabei und so strukturtechnisch macht das einfach Spaß.
Voll.
Und
voll.
Zwar richtig Spaß.
Es macht richtig Spaß und gleichzeitig ist es trotzdem... alles andere als einfach. Ne? Also das ist schon super komplex.
Das ist absolut richtig, dass und, es nicht einfach ist. Ja.
Mega schön. Geil. Gut.
Jetzt willst du wissen, wer das ist.
Ja.
Sehr gut. Also, wie du richtig gesagt hast, haben wir wieder mal in Deutschland im Glas. Pinot statt Sprudel zwar, aber ich mir gedacht, Deutschland, das kann nicht schaden. Und die Region ist natürlich auch ein bisschen andere. Wir sind am Kaiserstuhl in Baden. Was das jetzt?
Aha. Nein, weiß ich nicht. Was ist da noch offen?
Das Weingut Franz Keller.
Ah, Franz Keller, das habe ich tatsächlich noch nie im Glas gehabt.
Ah, okay. Siehst ich war mir nämlich nicht sicher, weil das ist durchaus zu finden. Ne? Also es gibt nicht ultra wenig davon oder sowas in die Richtung. Du findest das durchaus.
Voll.
Zwar in Deutschland mehr als bei uns.
Ich wollte gerade sagen, in Österreich gar nicht so viel jetzt. Und ich muss sagen, ich habe, also man hat es halt öfters schon mal in Folgen gehört quasi, dass da der eine oder andere Winzerin da irgendwo mal beim Keller war, beim Franz. Aber
ja.
Ich habe das noch nie so am Schirm gehabt, dass ich jetzt gesagt habe, wow, das muss ich unbedingt bestellen.
Ich meine, beim Franz Keller war sicher keiner von unseren Winzerinnen und Winzer. Das Weingut heißt nicht Franz Keller.
Ja, ja, korrekt.
Die Menschen
korrekt,
nicht
aber
mehr.
Bei Franz Keller.
Pardon. Ja, genau. Ja, stimmt. Also ab und zu mal wandern da halt Leute hin, machen Praktika dort.
Voll.
Aber ja, du hast das eh schon gesagt, es gibt es in Österreich weniger als in Deutschland. In Deutschland ist es verbreitet und zwar ordentlich verbreitet. Hat aber was mit der Geschichte rund um und um zu tun, von der du jetzt natürlich alles im Detail kriegst. Wundervoll. Das Weingut an sich ist bei mir jetzt schon länger auf der Liste gestanden. Also das ist jetzt nicht unbedingt neu gewesen für mich. Ich habe gewusst, okay, rein von der Story her ist das schon mal relativ spannend. Ich muss mir das einmal anschauen. Und wie so oft hat es einfach einen Schubs in der Form von einer Hörerempfehlung braucht, dass ich mir das dann wirklich genau anschaue. In dem Fall war es der liebe Michael, der mir im Prinzip den Wein empfohlen hat, den wir da im Glas haben. Zwar nicht diesen Jahrgang, aber den Jahrgang habe ich einfach nicht mehr gekriegt. Jetzt haben wir 21 im Glas und 21 hat mir sehr gut gefallen.
Ja, ja.
Auf jeden Fall ist es Kirchberg GG. Also der 2019er war der ursprünglich empfohlene. Ich bin mir sicher, dass der ultra geil gewesen war. Falls ihr ihn irgendwo habt, schickt es mir, I guess.
Guter Versuch
kann
auf jeden
man
Fall,
immer
ja.
probieren.
Ja, nein, du. Weißt ja nicht,
aber
weißt ja nicht.
Falls ihr den 21er noch nicht probiert habt, könnt ihr machen.
Das ist schon gut, ja.
Absolut. Also das Weingut Franz Keller ist jetzt schon ein bisschen legendär und klar, wir gehen auf die Geschichte von den Kellers ein. Wir gehen auch auf die Geschichte ein, die zur Gründung des Weinguts geführt hat. Das ist nämlich so ein bisschen die Längere an der ganzen Sache. Ich werde mich heute versuchen, ein bisschen stärker auf die aktuelle Generation zu konzentrieren, weil ich habe immerhin mit Friedrich Keller, das ist der aktuellste Keller, telefoniert. Das heißt, wir reden sehr viel aus seiner Perspektive über die ganzen Sachen. Und ich habe einmal gefragt, können wir über die Geschichte vom Weingut reden und schauen, dass das nicht die ganze Stunde einnimmt, die wir da jetzt telefonieren wollen?
Aber die Antwort, nein.
Naja, doch. Ich habe gesagt, ich schaue jetzt, dass ich mich kurz halte, aber ein bisschen dauert es halt schon. Also ein bisschen kompliziert ist das Ganze, auch weil halt einfach alle Fritz oder Franz oder Friedrich heißen. Namensgebung war einfach überhaupt nicht kreativ. Also gleich mal ein Diss an die Vorfahren, let's go. Das Startdatum der ganzen Saga der Kellerfamilie, nennen wir es so, steht auf jeden Fall fest, das war 1892. Der Kaiserstuhl war damals der kleine Bruder des Elsass, sehr arm im Gegensatz dazu. Das Elsass war relativ reich, war viel weiter, was die Weinbautraditionen angeht, quasi immer der Vorreiter und der Kaiserstuhl hat halt immer geschaut, wo er bleiben muss. Geht halt auch viel leichter, wenn du ein bisschen Geld in der Region hast, dass du ordentlichen Wein machst.
Ja, sicher. Hilft
der,
schon.
Der Urgroßvater von Friedrich, der Franz Anton Keller, war damals Koch. Es war eigentlich so ein Autodidakt, Der hat sich am Anfang alles ein bisschen selber beigebracht, wollte das dann machen, war dann auch viel unterwegs natürlich. Also er hat sich dann viel Wissen angesammelt, so wie man das halt früher gemacht hat, so vor über 100 Jahren.
Naja gut, so wahnsinnig viele Möglichkeiten, dass du jetzt sagst, du studierst das oder so, hat es halt noch nicht gegeben.
Ich glaube gar nicht, um ehrlich zu sein. Aber ja, er hat sich das Wissen auf jeden Fall angesammelt. Und er war dann auch relativ bald Weinhändler. Grund dafür war, dass am Kaiserstuhl vor allem Fasswein gegeben hat. Nichts wirklich Gescheites. Also hat er sich relativ bald ins Elsass übergesetzt und aufgemacht, das gute Zeug zu holen. Und ist so ein bisschen in diesen Handel fast reingerutscht eigentlich. Also es war halt einfach automatisch.
Nicht schlecht.
Er war auf jeden Fall, bevor er den ganzen Handel und auch sein ziemlich berühmtes Gasthaus gestartet hat, in London und in Paris unterwegs unter anderem und auch in Reims. Und hat so ein bisschen diese Fine Wine, die Fine Dining Welt kennengelernt. Wir sind noch immer im 19. Jahrhundert, gell? Also stell dir das immer vor mit richtig fancy Anzügen alles insgesamt. Er war definitiv ein Mann von Welt. Also das kann man auf keinen Fall wegnehmen. Das war er quasi von Start an, vor allem im Vergleich zum restlichen Publikum am Kaiserstuhl. Ja, also wenn man das dann wieder im Vergleich sieht, 1890, das ist halt einfach eine ganz andere Welt gewesen. Er ist dann wieder zurückgekommen an den Kaiserstuhl nach diversen Reisen, London, Paris und so weiter und so fort. Und da sind wir jetzt eben im Jahr 1892, 1893. Und da hat er dann nicht nur das legendäre Gasthaus Schwarzer Adler eröffnet. Mhm. Das wird vielen von euch, gerade den deutschen Hörerinnen und Hörern unter euch, auf jeden Fall ein Begriff sein für alle Österreicherinnen und Österreicher. Puh, wie vergleicht man das? Sowas wie Obauer vielleicht?
Ja, ich hätte jetzt Wagner Bacher oder so als Referenz genannt. So. Weil du bist quasi in einer Weinregion und bist halt dort das Prestige-Haben-Ding quasi. Also es ist halt wirklich absolute Institution seit.
Absolute Institution seit ewig. 1892. Genau. Jetzt weißt du das Datum sogar.
Also deswegen so in die Richtung wäre jetzt halt gegangen. Aber ja, weil Obauer passt eh auch ganz gut, aber das ist halt, nicht, das ist halt keine Weinregion.
Das ist halt in keiner Weinregion, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Und er hat da nicht nur ein Stück französischer Küche an den Kaiserstuhl geholt, weil das war immer so ein bisschen von Anfang an das Ding der Kellers, so dieser Handshake zwischen Frankreich und Deutschland,
ja.
von Start an quasi. Er hat auch eine Frau aus Paris mitgebracht und geheiratet. Hm. Die ist allerdings relativ bald verstorben und der Friedrich hat gemeint, vielleicht einfach aus Langeweile, weil Paris versus Kaiserstuhl,
es ist schon
das geht einfach nicht.
Ein hartes Pflaster im Vergleich dann, ja.
Also die ist, wie schon gesagt, dann relativ bald leider weg gewesen und ja, erst mit 64 hat der Franz Anton dann nochmal geheiratet und damals eine Frau namens Mathilde, die gerade erst Anfang 20 war.
Ja, na also gut, das 24, war damals halt auch noch ein bisschen anders.
Nein. Schockiert war die Dorfgemeinschaft.
Ah,
ja, man immerhin. War schockiert. Definitiv schockiert.
Sehr gut.
Gesellschaftlich war das damals wirklich nicht so einfach. Besonders, weil die Mathilde dann auch relativ bald ein Kind gekriegt hat.
Ah ja, richtig gut.
Ja. Das war dann der Nachfahr, der große Erbe quasi. Ebenfalls ein Franz natürlich. Zweiter in der Reihe von drei Fränzen bis zum aktuellen Zeitpunkt. Und der hat seinen Vater aber gar nicht mehr richtig mitgekriegt, weil der ist einfach gestorben, wie er so 2-3 war.
Mhm.
Naja, war halt auch alt, vor allem für damals.
Ja,
eben. Mhm. Der ist also 1929 gestorben, der Vater, und der Franz II. Ist 1927 auf die Welt gekommen.
Ja.
Also kannst du das ausrechnen. Und die Mathilde hat aber daraufhin gesagt, düre weiter. Hat die Küche vom Schwarzen Adler übernommen, hat den Betrieb übernommen, als Köchin auch. Also sie war in der Küche und sie hat das ganze Ding geschupft. Hat ein Kind gehabt, das nicht alt war. Und hat einfach das ganze Ding einmal durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs geführt.
Easy.
So kann man das machen.
Stark.
Also danke, eigentlich Mathilde. Unvorstellbar.
Ja?
Unvorstellbar das Ganze. Stell dir vor, diese Situation, du wirst als Frau im Normalfall halt ohnehin da weg ignoriert.
Ja, voll.
Du musst das Ding schmeißen, du hast ein kleines Kind und der Zweite Weltkrieg ist. Cool. Coole Sache.
Ja, also erschüttern kann ich dann wirklich nichts mehr. Ne?
Nein. Danach bist du sattelfest für absolut alles, was es gibt. Nachdem der Zweite Weltkrieg vorbei war, war es jedenfalls so, dass die Kellers wirklich die Ersten waren, die sofort wieder nach Frankreich rübergefahren sind, weil da hat es einfach die besseren Produkte gegeben.
Mhm.
Auch nach dem Krieg, das hat sich nicht geändert. Also sowohl was Gemüsesachen angegangen ist, auch was Geflügel angegangen ist, auch was so Sachen angegangen ist wie Fisch, Hummer und so weiter und so fort. Also das hast du halt alles gerade in Deutschland der Nachkriegszeit gar nicht gekriegt. Und davor war auch nicht so easy. Ne? Also das waren halt lauter so spezifische Sachen. Frankreich war halt auch zu der Zeit schon absoluter Gourmet-Tempel.
Mhm.
Und natürlich auch der Wein.
Aber hat sich das irgendwer in Deutschland der Nachkriegszeit leisten können? Weil ich meine, ich sehe leid, wenn du da Hummer aus Frankreich holst, aber...
Ja.
Ah, ja.
Es dürfte Leute Publikum schon, dafür geben.
Die haben schon auch genug
und
Geld
es sind auch Franzosen überkommt. Rübergefahren zu einer. Ne?
Okay.
Also es war schon so, dass die nicht nur deutsches Publikum gehabt haben, sondern viel, viel Französisches.
Okay.
Also wie schon gesagt, so diese deutsch-französische Freundschaft war immer da bei einer als großes Thema.
Ja, aber
nicht
wirklich
nur, in der
nur bei Erna.
Ja, aber bei Erna intensiv.
Ja, gut.
Und das halt auch mit Elsass und so weiter und so fort. Ne? Also wenn du rüberfährst, gerade über die Grenze, über den Rhein, dann bist du sofort im Elsass.
Ja.
Also du bist bei, ich glaube, Mühlhausen ist ein bisschen niedriger, Straßburg ist schon ein Eck weiter oben. Du bist nicht so weit weg von Freiburg und von der Schweizer Grenze.
Ja.
Also du bist relativ weit im Süden, aber nicht ganz im Süden. Also du bist nicht direkt im Dreiländereck. So könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr es einordnen wollt. Aber wenn der Krieg davor diese zwei Länder natürlich entzweit hat, für die Kellers hat die Freundschaft nie aufgehört.
Cool.
Und auch das finde ich ziemlich stark, um ehrlich zu sein. Aber natürlich macht es auch Sinn. Du hast dort einfach die guten Produkte und du hast den guten Wein.
Na eh, aber dass das auch von beiden Seiten, dass das trotzdem weiter funktioniert hat, finde ich super spannend. Weil
ja, ich glaube, Geschäft ist Geschäft und Freundschaft ist Freundschaft.
Ja, eh, aber es hätte ja total hinserkennen, weil die Franzosen, ich meine, generell schon, also, ich finde es generell schon faszinierend, dass du es schaffst, dass du im Endeffekt französische Küche nach Deutschland bringst und das trotzdem schaffst, dass dann die Franzosen auch zu dir kommen.
Ja,
dann musst du das schon wirklich gut machen.
Das muss schon richtig gut gewesen sein, absolut. Also ich kann es leider nicht nachvollziehen, ich war noch nie dort, aber ich muss mir das unbedingt einmal anschauen, einfach weil ich wissen will, wie das wirklich ist dort.
Ja.
Mich interessiert das voll, das muss super geschichtsträchtig sein
voll.
Und hat einfach geil zum Essen.
Mhm.
Also ja, es steht jetzt auf der Liste nur ein bisschen weiter oben, als es vorher schon gestanden ist. Auf jeden Fall hat der Franz Keller der Zweite, ich nummeriere jetzt die Frenze, weil ansonsten kommen wir durcheinander, sie dann auch sehr, sehr gut mit ein paar französischen Köchen verstanden, unter anderem mit dem Paul Avelin. Das ist ein Elsässer Sternekoch gewesen und der hat sie wiederum mit dem Paul Bocuse sehr gut verstanden. Und das sind insgesamt keine schlechten Connections, vor allem wenn man dann meint, dass man zu dritt in die 50er und 60er Weingüter anschauen fährt.
Also so das, gut.
Das hat dann sehr gut funktioniert. Ja, gut. Die waren wirklich einfach gute Freunde.
Nice.
Und das ist halt schon einfach...
Das ist richtig leibend, ja.
Das ist schon richtig, richtig gut.
Ja, kann man mal mitnehmen.
Und ja, wie schon gesagt, die haben dann einfach Ausflüge gemacht von Burgund bis Bordeaux bei vielen französischen Weingütern. Und das macht es natürlich dann auch leichter, wenn du langsam wieder Fuß fassen willst im Bereich des Weinhandels. Weil das war natürlich während der Kriegszeit jetzt nicht wirklich möglich. Ja, sehr klar. Nach dem Krieg war jetzt nicht besonders viel Geld da, muss man halt schon dazu sagen. Ne? Also gerade im Kaiserstuhl, gerade in Deutschland und auch bei den Kellers war da jetzt nicht unendlich viel Geld da. Und der Friedrich hat erzählt, dass die Pauls, die beiden, mit denen der Franz unterwegs war, natürlich immer ordentlich eingekauft haben dann für ihre Lokale und so weiter und so fort. Wahrscheinlich ein bisschen für den Eigenbedarf, je nachdem, wo man gerade ist. Und der Franz hat immer sich zurückhalten hat müssen und nicht wirklich was viel kaufen hat können, halt gerade so ein bisschen Einzelgeschichten, wenn überhaupt irgendwie gegangen ist. Und als sie dann bei der Domaine Armand Rousseau waren, hat der Charles Rousseau am Ende von der Verkostung zum Franz gesagt, hey, was ist los, schmeckt es dir eigentlich nicht, weil du nichts kaufst, im Gegensatz zu den anderen zwei, die sich da halt im Kofferraum einfach voll rahmen mit dem Zeug. Und der Franz hat gemeint, naja, ich habe halt einfach kein Geld, schön weiß, ich würde gerne was kaufen, ist schon gut, der Zeug, aber kann ich nicht. Und der Charles hat daraufhin gefragt, ja, was tust du gleich da nichts? Und der Franz,
gute Gegenfrage.
Der Franz hat daraufhin einen schönen Schwarzwälder Schinken aus dem Kofferraum gerammt und der Charles hat gesagt, passt, Schinken gegen Chambertin, gar kein Problem, machen wir so.
Guter Deal.
Legendenstatus, meiner Meinung nach.
Ja, absolut.
Schwarzwälder Schinken gegen Chèvre Chambertin. Und der Friedrich hat gemeint, dass Barterhandel halt damals schon nur ein bisschen mehr Tradition gehabt hat als jetzt. Jetzt tust du halt nur ein bisschen härter damit, mit dein Handy kann im Prinzip alles zahlen, du brauchst kein Zeug mehr, dass du handeln kannst.
Ja.
Und nach dem Krieg war das noch ein bisschen anders. Da war halt mehr Wert auf, ich habe Zeug. Und
ja,
nicht Geld,
klar,
das er geben
klar,
kann.
Weil der hat, der hat,
vielleicht war es deswegen ein bisschen leichter,
ja.
Aber du musst dich jetzt schon gut mit wem verstehen, damit du dem was von deinem Schaumwasser gibst für einen Schinken.
Natürlich, und ich meine, du musst da erst einmal das herausfordern, dass da wer jetzt den Schinken gibt. Ne? Also,
das finde ich schon gut. Also der Charles Rousseau klingt nach einem richtig guten Mann.
Ja.
Ich habe ganz am Schluss noch eine Geschichte für dich zu diesem Mann.
Sehr gut.
So. Wir haben also den Schwarzen Adler, wo übrigens die Frau von Franz Keller, die Irma, als allererste Frau in Deutschland einen Michelin-Stern erkocht hat.
Oh.
Mhm. Es war zwar ein Küchenchef nominiert, aber sie hat halt gekocht. Ne? Nur weil du halt einen Mann nominieren hast müssen, quasi ist
ja,
da einfach
ja.
ein Mann dabei gestanden. Aber es ist ganz klar für alle gewesen, das ist ihr Stern.
Ja.
Fixe Sache. Und auch das finde ich auch cool.
Voll.
Also die Kellers haben einfach richtig gute Frauen geheiratet.
Ja.
Das kommt da sehr, sehr klar raus aus dem ganzen
gut
Ding.
Gut gemacht, sehr gut gemacht.
Neben dem Schwarzen Adler haben wir dann nur den Weinhandel, der so ab die 50er und 60er immer wichtiger geworden ist. Und dem Franz Keller dürfte es wirklich gelungen sein. Leider kann man mit ihm nicht mehr reden, der ist verstorben, ich glaube 2007 oder sowas in der Richtung. Aber dem dürfte es wirklich gelungen sein, langfristige, tiefe Freundschaften mit französischen Winzerinnen und Winzern aufzubauen und lang zu pflegen, über Jahrzehnte zu festigen, sodass halt dann am Schluss einfach im Lokal Jahrgangstiefen von 30 Jahren oder sowas in Richtung liegen von den größten französischen Häusern. Also das ist schon ein
Skill. Schon leiwand, ja.
Ich glaube, er hat einfach viel Schinken im Kofferraum gehabt.
Sehr viel offensichtlich, ja. Das ist wahrscheinlich einfach nur mit Auto voller Schinken umgefahren und fertig.
Verstehe ich. Regelt schon. Ist schon gut. Und damit dem Franz Keller nicht langweilig geworden ist, hat er dann daneben auch noch so ein bisschen eigenen Wein angefangen zu machen. So ein bisschen. Er hat jetzt nicht unähnlich für ein eigenes Rebmaterial gehabt, aber wie der Friedrich auch gesagt hat, es ist halt einfach im Kaiserstuhl alles voll gepflanzt. Das heißt, du kriegst schon ganz, ganz, ganz easy Reben, wenn du welche haben willst. Und er hat halt so ein bisschen was gehabt und dann hat er das ursprünglich einfach an die Winzergenossenschaft geliefert. Also es war einfach so ein Nebenbei-Ding, so er macht viel mit Wein, also hat er einfach so ein Reben quasi. Bis es dann schon so geworden ist, dass er sich mehr und mehr dafür interessiert hat. Und er ist relativ bald zum Beispiel draufgekommen, dass trockene Weine, gerade trockene Rotweine auch, einfach der heiße Scheiß sind. Und nicht dieses komische Sirsterle-Zeug, was sie halt am Kaiserstuhl gemacht haben. Ja. Das halt nach Zuckerlwasser schmeckt und sonst nicht besonders viel. Und hat dann einer Genossenschaft ordentlich vor den Kopf gestoßen, weil er gesagt hat, das Rest dieser Zeug ist nichts, ich würde das nicht mehr mit euch machen. Das war natürlich dann ein großes Drama. Und dann hat er auch Sachen auf seine Weinflaschen draufgeschrieben, also so nach dem Motto, da kannst du nur mehr einschenken, weil das ist wenigstens was Gescheites und nicht das andere Zeug. Also so ein bisschen
Seitendisse. Gescheit angriffig, ja. Das passt.
Also ist er ausgestiegen und hat dann so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht. Grundsätzlich natürlich sinnvoll, wenn du da ein Lokal hast, wo du es weiterverkaufen kannst.
Ja, sicher.
Wobei, wie schon gesagt, der Schwarze Adler jetzt nicht nur für die eigenen Weine bekannt ist vom Weingut Franz Keller, sondern vor allem auch für die unendliche Tiefe im französischen Weinen. Also 3 Jahrzehnte Jahrgangstiefe von Mutter Rothschild oder Lafitte kannst du schon machen, gell?
Ein Stück. Wer kann, der kann.
Wer kann, der kann. Und trotzdem war der Opa halt nie so richtig der Weinbauer, weil das Restaurant einfach wichtiger war, hat der Friedrich gesagt. Und jetzt nähern wir uns langsam, langsam mit den Söhnen Franz der Dritte und Fritz an die Gegenwart an. Wir sind noch nicht ganz in der Gegenwart, du hast noch keinen Friedrich gehört da.
Korrekt.
Aber wir haben hier Franz und Fritz.
Aber Fritz haben wir schon mal.
Ja. Und Fritz haben wir schon mal und Fritz ist quasi die Papa-Generation.
Den würde ich nehmen, ja.
Ja, ganz genau. Während sich der Erste auf das Thema Gastro konzentriert hat und zwischendurch einmal einen Schwarzen Adler übernommen hat, dort einen zweiten Michelin-Stern in den 70ern erkocht hat und sie dann wieder vertschüsst hat, hat der Fritz, wie schon gesagt, das ist jetzt der Papa von Friedrich, mit dem ich telefoniert habe, als zweiter Sohn unter anderem das Thema Wein übernommen, später einmal den Adler und so weiter. Also das war dann alles mal da, mal dort, aber insgesamt immer in der Hand von den Kellers.
Ja.
Der Übergang von Franz auf Fritz, also Franz dem Zweiten, Achtung, auf Fritz, ist so über die 80er hinweg gelaufen, soweit ich das richtig verstanden habe. So langsam, langsam. Und auch da haben die beiden teilweise ziemliche Pionierarbeit geleistet, zum Beispiel im Bereich Barrique-Ausbau. Also sie haben zum Beispiel relativ schnell gecheckt, Barrique ist jetzt gerade das, was am besten funktioniert. Wir schmeißen jetzt unsere trockenen Rufezeichen, Rotweine in Barriques. Hat natürlich die Leute ordentlich taugt, weil das ist genau das, was sie wollten und was sie in Frankreich nur gekriegt haben und in Deutschland halt noch nicht. Tja, man muss halt einfach ein bisschen die Zeichen der Zeit erkennen. Und das hat der Fritz hundertprozentig hinbracht. Also bei allem, was wir so ein bisschen diskutiert haben, ich und der Friedrich, hat man schon gesehen, dass der damals halt einfach gecheckt hat, so jetzt müssen wir out sein. Jetzt ist gerade eine gute finanzielle und wirtschaftliche Welle da, auf die sitzen wir uns jetzt drauf und let's go.
Shit.
Also er hat sich in den 90er dann wirklich auch mehr auf das Weingut konzentriert und auf den Weinbau konzentriert und sukzessive einerseits mehr Fläche geholt und andererseits auch sehr viel Traubenzukauf zugeholt, also mit sehr vielen Winzerinnen und Winzern in der Region gearbeitet. Und der Friedrich hat gesagt, mit dem Vater war so die erste Generation am Ruder, wo der Weinverkauf und auch die Abfüllung wirklich gelaufen ist. Also so nicht mehr dieses, ich verkaufe es im Fass und ciao, sondern dieses, ich verkaufe wirklich Flaschen und das wollen die Leute richtig haben. Er hat damals die Chance gesehen, ebenso wie Leute wie Heger zum Beispiel in der Region oder Saalweis, die eben auch so stark gewachsen sind während so eben der 80er, 90er. Und die Nachfrage war da, also hat man sich einfach sehr, sehr schnell dem Wachstum hingegeben quasi. Und das halt mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Wachstum hat. Darauf kommen wir nachher zu sprechen. Und damit sind wir jetzt wirklich in der Gegenwart beim Friedrich Keller angelangt. Du hast es geschafft, durch Juhu. Die Geschichtestunde hindurch. Der ist der ältere von 3 Brüdern und hat somit ein bisschen das Privileg gehabt, am freiesten entscheiden zu können, was er jetzt wirklich machen will. Und Gastro ist, ich habe dann natürlich gefragt, hey, du bist quasi im Schwarzen Adler aufgewachsen, war Gastro jemals ein Thema für dich? Und er hat gemeint, nein. Er hat sich damals so ein bisschen gedacht, wenn es nicht klappt mit anderen Sachen, kann ich ja nur immer Gastro machen. Mhm. Heute checkt er natürlich, dass das unendlich naiv ist und dass Gastro ordentlich hocken ist. Aber damals hat er sich gedacht, machen eh alle, ist ja wurscht, kann man schon machen.
Das ist halt immer das, was du selber siehst quasi, das erscheint da halt in ein bisschen einem anderen Licht, als wenn du es einmal von außen betrachtest.
So ne? Die Oma kocht Michelin-Sterne, der Onkel auch, das ist so schwierig, kann das nicht sein.
Offensichtlich muss es einfach sein, die können ja nicht einfach gut ja, sein.
Genau. Aber er hat damals halt einfach sehr, sehr klar gesehen, ja, Gastro ist jetzt nicht das, was mich so super, super, super interessiert. Also ist schon cool, dass das gibt, aber das ist nicht das, was jetzt im Fokus gestanden ist. So generell ist er nie zwungen worden, so richtig zwungen worden zumindest, oder hat nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt eine unendliche Pflicht, dass er da in den Betrieb einsteigt, in irgendeiner Form. Klar sitzt halt dann im Gasthaus und machst am Stammtisch der Hausübung, weil du hast halt immer irgendwer da, der da helfen kann. Wenn du ein bisschen extra Taschengeld willst, dann machst du halt Schirmdienst, wenn es regnet, beim Schwarzen Adler am Abend. Das sind halt alles so Sachen, das war halt einfach normal als Gastrokind. Das hat halt einfach dazugehört, dass du ein bisschen extra kennst Taschengeld anders, kriegst ja. Und passt schon.
Klar, wenn du in dieser Welt aufwächst, ist das für dich natürlich absolut normal.
Ganz genau. Aber nachdem der Papa Winzer war und auch da sehr viel drüber geredet hat und das natürlich ein großes Thema war, hat sich der Friedrich eigentlich nie ernsthaft Gedanken über andere Sachen gemacht. Fußball vielleicht ein bisschen, aber er hat gesagt, da war leider noch der Wille da, nicht das Talent. Weil sein Bruder ist übrigens anders, er spielt für den FC Freiburg.
Ah ja.
Mhm. Also ist vielleicht ein bisschen hart, aber andererseits, er hat ja mit Wein genau das gefunden, was er machen will. Hätte er das nicht gehabt, wäre es wahrscheinlich scheiße gewesen. Mhm. Weil ihm hat schon taugt, so dieses Fußballthema. Es ist ja in der Familie wichtig, also auch sein Papa ja, ja. Hat dann viel gemacht im Bereich Fußball. Wir gingen nicht ganz genau drauf ein, aber Schott. Fußball war Schott. Ein wichtiges Thema.
Ich habe eigentlich gehofft, dass das auf jeden Fall noch kommt. Naja, bitte weiter im Text. Ich kann nicht erwarten, dass du mal was über Fußball erzählst.
Nein, Alter. Komm, das wirst du wirklich von wem Herrn, die sich ein bisschen auskennt zumindest.
Ich, ja.
Siehst du, du kannst mit Friedrich einmal reden drüber, das passt schon.
Das machen wir lieber so, ja.
Genau. Als der Friedrich 16 war, hat auf jeden Fall seine Mama zu ihm gesagt, erst Friedrich, gib ein bisschen Gas und hilf ein bisschen in die Reben, wie war's, tu ein bisschen mehr. Und er hat gesagt, Mama, jetzt lass mich mal Abi machen und jung sein, dann mache ich eh den Rest nachher. Und er hat das gehalten.
Brav.
Er hat ein bisschen, also ich meine, mit 16 warst du seit, bist 16. Du hast noch nicht so viel Hirn für andere Sachen, außer ich will ja was mit Freunden machen, als ich im Weingarten stehe. Aber er hat Abi gemacht und hat sich dann direkt danach, ich meine, hat eine Bestnoten gehabt, hat er gesagt, aber es ist ausgegangen. Und hat sich danach direkt in die Winzerlehre reingehauen. Also hat dann direkt gesagt, okay, passt, that's it. Und die hat er beim Joachim Heger gemacht, wie schon gesagt, das ist eben auch ein großer Betrieb in Baden. Und damals war es sehr, sehr schnell klar für ihn, das ist harte Arbeit, aber das erfüllt mich komplett.
Cool, okay, also es hat ihm sofort gedacht.
Ja, komplett, sofort. Also das war absolut optimal für ihn. Er hat gesagt, von der Pike auf alles zu lernen in einem anderen Betrieb, das war essentiell für ihn, also die Lehre davor würde er genauso machen, nur mal. Du hörst jetzt aber raus, er war nicht nur in der Lehre 2 Jahre, sondern er hat dann auch ab 2012 Geisenheim gemacht. Also er hat dann auch studiert und auch die Studienzeit hat er sehr genossen, hat er gesagt, weil da kannst du halt auch manchmal ausschlafen, wenn du rauschig warst am Vorabend, das geht in der Lehre nicht so gut. Und er hat internationale Weinwirtschaft studiert, das habe ich natürlich auch nachgefragt, was er genau gemacht hat, einfach weil das das Flexiblere von den beiden Studien war, weil er eben auch Weinhandel dabei hat bei seinem ganzen Ding, weil es ihm wichtig war, die Zahlen zu verstehen und das Handwerk hat er eh schon gehabt, jetzt 2 Jahre lang. Also es war so ein bisschen der Fokus auf, was gibt es denn nur alles? Plus du kannst halt trotzdem anscheinend sehr viel Fokus legen, auch im internationalen Weinwirtschaftsstudium, sehr frei auf das Thema Önologie. Was du halt nicht drinnen hast, sind so diese sehr komplexen Geschichten, Chemie, Physik und so weiter. Aber das war jetzt nie sein größtes Interessensgebiet und er hat gemeint im Nachhinein, wenn du da jetzt super, super, super komplexe Chemiegeschichten hast und weißt, was du es draufschmeißen kannst und am Schluss das gar nicht machen willst,
Ja, plus ich meine, du kommst halt aus einem großen Weingut, da ist ja einiges noch relevant, was jetzt dafür, wenn ich jetzt sage, ich möchte dann selber mal auf meine 3 Hektar irgendwas machen, ist ja ganz ein anderer Fokus. Ich muss ja da wirklich verstehen, wie ich die Menge dann auch am Schluss verkauft kriege. Also geht's ja um, da geht es ja um andere Sachen, als einfach nur zu sagen, ja passt, ich möchte jetzt da selber den perfekten Wein machen. Ich muss Leute, Mitarbeiter führen können, Mitarbeiterinnen führen können.
Du musst da wirtschaften. Also,
da ist das Wirtschaftsthema und das Weinwirtschaft Gesamtverstehen nochmal einen Ticken wichtiger, als wenn ich sage, okay, passt, ich habe meine 20.000 Flaschen und die will eh jeder haben, weil ich mache halt den geilsten Scheiß. Anderes Thema, ne?
Ja, ganz genau. Ja, und deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr sinnvoll, wie sie da entschieden hat.
Voll.
Jetzt ist es so, wenn du da manche Händler-Websites anschaust, Looking at You Händler, dann steht da teils, dass der Friedrich ab 2014 daheim übernommen hat. Und ich habe ihn gefragt, wie das war, und er hat gesagt, das ist Blödsinn.
Der Klassiker.
Er war zwar schon 2014 im Herbst bei der Lese daheim dabei und hat zum Beispiel beim Lesezeitpunkt halt mitbestimmen können, aber übernommen hat er da noch gar nichts, hat er gesagt. Er war 2015 erst fertig mit den ganzen Geisenheim-Kursen. 2016 hat er dann seine Bachelorarbeit fertig geschrieben gehabt, also das war dann fertig abgehackt. Aber mit 2015 ist er halt weg von Geisenheim, weil er da halt die ganzen Vorortkurse quasi erledigt gehabt hat. Er war dann 2015 im Herbst noch in Burgund und zwar bei Paul Pio. Er hat übrigens gesagt, das müssen wir unbedingt probieren.
Ah ja.
Ist geil.
Cool.
Und er hat gesagt, das war eine sehr wichtige Station für ihn. Nicht nur, weil der Wein geil ist, sondern er hat gesagt, er hat dort gelernt, so ein bisschen mit Lässigkeit und mit Selbstverständnis an die Dinge ranzugehen und so ein bisschen Flexibilität reinzubringen. Das war sehr essentiell für ihn. Dieses Ruhige, dieses Stressbefreitere, auch diese Herangehensweise an die Lese, die er überhaupt nicht von daheim kennt hat. Weil bei ihm daheim war es halt schon immer und auch generell im Baden, das, was er kennengelernt hat, Stress.
Ja.
Lese ist Stress. Lese ist puh. Und dort hat er halt gelernt, kann man auch ein bisschen entspannter machen.
Ja, ein bisschen zelebrieren. Ein
bisschen zelebrieren. Also mittags hat es da so 1,5-2 Stunden Pause gegeben, ein 3-Gänge-Menü mit Käse am Schluss, samt ein bisschen Wein und dann legst du dich halt danach nur ein bisschen in den Liegestuhl und dann geht es halt wieder weiter.
Keiner mehr arbeiten.
Na doch, anscheinend schon. Irgendwie geht es. Ich weiß nicht wie, aber anscheinend geht es.
Ich würde einfach weiter schlafen und die Geschichte ist erledigt, aber... Wenn es geht, ist es schon leiwand.
Anscheinend funktioniert das. Und er hat gesagt, das war schon sehr, sehr cool. Diese Lockerheit, die du da gehabt hast. Du hast natürlich Fokus auf die wichtigen Dinge, aber du triffst diese Entscheidungen oder dort sind halt diese Entscheidungen eher aus Ruhe getroffen worden und nicht aus dem Stress heraus.
Mhm.
Und das dürfte ihn halt sehr beeinflusst haben. Und es war sehr viel Liebe und Leidenschaft für das Thema dabei. Also sehr viel dieses, wir stehen jetzt wieder aus diesem Liegestuhl auf, weil wir wollen das machen.
Nicht,
wir haben eine gute Zeit dabei, aber wir haben unbedingt das Bedürfnis, das jetzt weiterzumachen, weil es macht Spaß, weil wir freuen uns drüber. Wir wissen, was dabei rauskommt. Und wir lassen uns aber nicht stressen. Wir lassen uns da jetzt nicht irgendwie komplett fertig machen. Und das muss wirklich wichtig gewesen sein für ihn. Wer gesagt, das hat er dann auch versucht, weiter zu übernehmen. Parallel hat er schon so ein bisschen, wir sind jetzt 2015, das heißt, letztes Jahr war er daheim bei der Lese. Das heißt, er hat parallel schon immer so ein bisschen mit dem Kellermeister vom Weingut daheim telefoniert. Ich habe gesagt, das waren teilweise so 1,5 Stunden lange Telefonkonferenzen und hat so ein bisschen Flying Winemaker-Style mit einer geredet und gesagt, hey, können wir das machen, wie schaut es aus bei euch, was da mal. Aber so richtig heimgekommen und übernommen hat er ab 2016.
Okay.
Er hat gesagt, angesprochen hat er es damals eigentlich nicht so wirklich, dass er jetzt fix fertig heimkommt. Er hat es einfach da.
Ah ja, also ist einfach heimgekommen und gesagt, so.
Ich bin da, servus.
Ihr könnt es aufhören, ich bin da. Ich
ja, mache das so jetzt. Ungefähr. Passt. Er hat auch gesagt, er hat 2015 schon gesehen, es muss sich was ändern daheim.
Okay.
Also er ist da schon so ein bisschen.
Also war unzufrieden quasi.
Er war nicht ganz happy. Hm? Genau. Er hat einen großen Betrieb gesehen, der sehr, sehr viel produziert, der überall auf jeder Karte sein muss und gleichzeitig im LEH. Und er hat sich überlegt, wollen wir das sein? Masse und diese breite Aufstellung oder Exklusivität und Qualität. Und ihm ist irgendwie vorgekommen, dass das Weingut verloren in der Mitte gestanden ist.
Okay.
Und das hat ihm überhaupt nicht getaugt.
Ja, das ist immer ganz gefährlich, wenn du zu viel hast und zu viel machst und es geht sich halt nicht aus für dieses absolute Qualitätsding.
Ja.
Aber du machst auch nicht genug, dass du komplett in der Masse bist, weil ich meine, das ist ja auch ein fairer Punkt. Du kannst ja einfach sagen, ja passt, ich produziere Wein halt wirklich mit möglichst günstig am Schluss sein soll oder was auch immer. Ich will möglichst viel verkaufen davon, ist ja fair. Aber wenn du in der Mitte bist, dann ist halt ganz blöd, weil du bist steuer für die, die was günstigen Wein haben wollen und du bist zu qualitativ, zu schwach für die, die was qualitativ hochwertigen Wein haben will und in der Mitte fällst du nur zusammen, das wird immer schlimmer.
Ja genau, und du musst dich halt stretchen über gewisse Bereiche drüber, wo es halt einfach am Schluss auch keinen Sinn macht. Und vor allem der Friedrich wollte halt auch nicht sie irgendwo aufteilen, der wollte ganz, ganz klar in Ecke Nummer 2 Qualität.
Ja.
Und weißt du, wenn du siehst, was daheim los ist und du weißt, du musst das irgendwann übernehmen, dann schaust du vielleicht lieber ein Jahr früher heim und räumst du mal ein bisschen zusammen.
Und ja, das hat er offensichtlich gut gemacht, weil was da im Glasl ist, das ist überhaupt nicht
zusammengeräumt.
Ja, das ist gut zusammengeräumt, weil das ist ja überhaupt nicht altbacken oder sonst was, sondern das ist ja, wie ich vorher schon gesagt habe, das schmeckt nach Trinkfluss und eher New Wave als wie jetzt irgendwie ja, klassisch Pinot vom, also so dieses Spätburgunder Deutsch ohne Ende, sondern das ist ja wirklich zeitgeistig gemacht. Auch.
Richtig, 100%.
Good
hat
job.
Funktioniert. Der Friedrich hat auch gesagt, es ist halt in den Jahren davor so ein bisschen ein natürliches Vakuum entstanden, wo er halt sehr gut einsteigen hat können. Der Papa ist nämlich nicht so viel im Weingut gewesen wie früher. Zu dem Zeitpunkt ist er im Fußballbereich stark engagiert gewesen.
Ja, keine Zeit
und
gehabt. Ne?
Das war halt einfach alles sehr, sehr viel. Und dementsprechend hat der Friedrich dann einfach gleich direkt so richtig loslegen können.
Als DFB-Präsident hast du halt nicht so viel Zeit.
Ja, gut, das hast du sehr gedroppt, bitteschön.
Na sicher.
Und deswegen, ich meine, wenn du dann nebenbei ein Weingut hast und du hast dann eher einen Sohn, der sich mehr darauf konzentrieren will, dann macht es natürlich am Schluss einfach sehr viel Sinn.
Man ist für alle Seiten perfekt. Ja.
Ganz genau. Klar hat es zu Beginn ein bisschen Diskussionen gegeben, hat der Friedrich gemeint. Aber der Vater hat ihn dann einfach auch machen lassen, auch weil er teilweise einfach nicht 100% im Thema drinnen war und gesagt hat, du hast dir das angeschaut, mach das einmal. Und weil es auch von Beginn an eigentlich immer ganz gut funktioniert hat, was er gemacht hat. Das hilft natürlich ein bisschen. Und so haben die beiden dann Schritt für Schritt mehr Sicherheit gekriegt, es hat ein bisschen weniger Diskussionen gegeben. Und der Friedrich hat auch gemeint, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Weingut waren immer top und sehr unterstützend. Der Kellermeister, der war schon seit 2004 da, mit dem hat er auch sehr viel gelernt, hat er gesagt, das war super Teamwork immer. Und ich glaube, das hilft halt insgesamt einfach auch sehr, wenn du von Anfang an so die Unterstützung hast und die sich halt alle freuen, dass da jetzt wieder frischer Wind drinnen ist.
Ja, ja.
So dieses, sie sind halt irgendwo so ein Nebenbei-Ding, sondern da ist jetzt wer da und dem taugt das hundertprozentig und der ist hundertprozentig bei einer. Das ist, glaube ich, schon cool.
Ja, sicher. Bist du auch als Team nochmal mehr abgeholt, als wenn du eigentlich da eine Position hast, die da sagt, was du machen sollst, die aber eigentlich gar nicht da ist und mit dem Kopf auch ein bisschen woanders.
Ja.
Ist eher eine schwierige Situation, aber umso cooler, dass das Team das trotzdem so weitergezogen hat insgesamt, weil das hätte ja auch ganz implodieren können im Endeffekt.
Ne? Ja, schon. Aber ich glaube, dieser Kellermeister hat das schon sehr, sehr stark zusammengehalten.
Klingt zumindest so, ja. Ja.
Als ob der einfach eine wichtige Figur gewesen wäre. Ja, Trauben von rund 78 Hektar haben sie insgesamt verarbeitet damals. Also das ist kein kleines Ding gewesen. Yes.
Sehr was.
Gut 20 Hektar davor waren eigene Rebfläche und der Rest ist aus Traubenzukauf gewesen von gut 10 Betrieben. Also du siehst da, wie die Verhältnisse waren damals.
Autsch, ja.
Ja, genau.
Weil das ist schon gefährlich, weil also, wenn ich sage, du hast 80 Hektar und du bewirtschaftest das alles selber, ja, dann musst du halt wirklich wollen. Mhm. Wenn du Trauben zukaufst, dann sagst du, okay, ich kann gut verkaufen.
Ja. Yep. Und der Friedrich hat auch gesagt, das ist was, so hat der Papa gearbeitet quasi. Der Papa hat immer super gut über den Wein reden können. Und der Friedrich hat gesagt, ich muss aufpassen, dass ich nicht immer schlecht über unseren Wein rede. Und da haben wir den Unterschied, glaube ich. Also sehr, sehr klar erkennbar. Auf jeden Fall hat der Friedrich auch damals schon gesagt, das ist viel zu viel, vor allem viel zu viel Zukauf. Das war von Beginn an klar.
Ja.
Also müssen wir da irgendwie runter. Und um von Anfang an keine halben Sachen zu machen, hat er sich dann wirklich 2016, sobald er heimgekommen ist, gleich mit dem Medienagenten zusammengesetzt. Für alle, die das jetzt vielleicht nicht kennen, das ist Agentur für Branding und Marketing und alles rund um den Bereich Wein, die richtig geile Arbeit machen.
Ja, ja, die machen das schon wirklich gut.
Absolut. Und die haben sich mal angeschaut, wie ist denn die aktuelle Wahrnehmung vom Weingut. Und das war nicht unbedingt das, was der Friedrich gern gehört hätte, aber auch das, was er selber wahrgenommen hat. Ne? Also so dieses, sie sind irgendwo in der Mitte, keiner weiß so ganz genau, was es ist. Und nicht modern, sagen wir es einfach so. Und sie haben dann festgelegt, wo wollen wir hin? Wie kommen wir da hin? Das Ziel war, einer der Top-Burgunder-Betriebe in Deutschland sein zu wollen. Mit einem speziellen Fokus auf das Thema Spätburgunder. Das war das, was im Friedrich taugt hat, das war das, wo er hin will. Und ich glaube, es ist wichtig, sich am Anfang so ein Ziel zu setzen. So, in welche Richtung will ich gehen? Was will ich machen? Und wenn man, wie du vorher gerade gesagt hast, es ist ja okay, wenn man sagt, man will ein riesengroßer Betrieb sein und da Sachen verkaufen. Du musst ja halt dieses Ziel haben und kennen und dann alles drauf auslegen.
Ja, und nicht eine Herangehensweise haben, die eigentlich ein bisschen was von dort und ein bisschen was von da ist. Ne?
Ja. Mhm. Also hat dann alles seinen Lauf genommen, Ideenpapier, neue Webseite, neue CI, neues Labeling. Das war schon eine ordentliche Investition, gerade wenn du frisch reinkommst, hat der Friedrich gesagt. Aber man hat von Anfang an spüren und auch schmecken sollen, da tut sie jetzt was. So ein klares Ziel, an alle nach innen und nach außen kommuniziert. Und das hat dann auch recht gut funktioniert eigentlich. Also so ab 2016 war die Phase, wo am Betrieb und an der Arbeitsweise viele Dinge Schritt für Schritt geändert worden sind. Also hat das alles parallel gemacht eigentlich. Einerseits das Thema Rebranding nach außen hin. Und andererseits halt, was können wir alles umstellen? Gleich mal.
Mhm.
Er hat aber auch gesagt, er ist sehr bewusst gewesen, dass er eine sehr schöne Basis da hat. Dass er sich keine Sorgen machen muss um irgendwas jetzt sofort. Und er hat auch gesagt, er will jetzt keine Revolution, aber sehr dringende Evolution.
Mhm.
Also er will, dass was weitergeht, aber halt in eine Richtung sehr spezifisch.
Ja, ich glaube, umwerfen darfst du das eh nicht, weil da ist einfach viel zu viel da und an dem Namen hängt da viel zu viel.
Ja.
Wenn du das einfach zusammen hast, dann stehst du vor einem Trümmerhaufen, sonst nichts. Du musst das schon ein bisschen mit Samthandschuhen angreifen, dass da nicht nicht zu viel auf einmal und wirklich Schritt für Schritt einfach entwickeln und klar kommunizieren das Ganze. Aber cool, ja.
Ja.
Und hat er gemeint, diese Entwicklung ist schon abgeschlossen oder ist das alles noch immer im Laufen?
Es ist noch immer im Laufen. Ja. Aber er hat mit 2020 so den ersten Jahrgang gehabt, wo er gesagt hat, damn, jetzt kommen wir da hin, wo ich hin will. Mhm. Richtig cool, jetzt haben wir eine Mitte gefunden, jetzt weiß ich, was ich will.
Na, ich finde, weintechnisch ist das schon sehr dort, wo ich mir vorstellen kann, wo er hin möchte.
100%.
Das ist mega. Aber in der Wahrnehmung, ich meine, das hinkt halt immer nach, weil du nimmst halt trotzdem nur als Konsument quasi dann so einen kleinen Teil wahr. Und meine Wahrnehmung war halt also 101 zu dem, was ich da im Glasl habe, ehrlicherweise. Weil
ja,
man hat das halt so irgendwie am Schirm und mir war schon bewusst, wann das öfters mal wo gedroppt wird, die müssen schon was Gutes machen.
Mhm.
Aber ich hätte mir nie erwartet, dass es in diese Richtung geht. Ich habe mir das viel, viel klassischer und viel, viel opulenter insgesamt da irgendwie vorgestellt, von dem, wie halt diese ganze Geschichte da dahinter ist und was da halt alles dranhängt. Ne?
Das ist meiner Meinung nach schon der Schwarze Adler, der das alles sehr auf dieser klassischen Schiene hält, weil wenn du an einen Schwarzen Adler denkst, oder zumindest ich, dann kommt man sofort dieses Wort klassisch in den Kopf.
Ja.
Ist halt einfach so.
Ja. Tradition halt.
Traditionell,
ne?
Klassisch, ganz genau. Und das ist halt schon auch immer sehr verschränkt mit diesem Weingutsthema.
Hm.
Dabei haben wir da stilistisch im Glas, wie du gerade gemerkt hast, einfach ein ganz anderes Thema.
Ja, voll.
Viel moderner.
Ja. Ich meine, voll okay und cool. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, dass du aus diesem traditionellen, ich meine, ich möchte gar nicht sagen rauskommen, weil du willst, glaube ich, auch nicht rauskommen, sondern du willst das ja wirklich entwickeln. Aber das ist, glaube ich, nicht so einfach zu kommunizieren insgesamt. Man braucht halt einfach Zeit, weil ich meine, du hast jetzt da über 100 Jahre im Endeffekt Tradition kommuniziert. Das ist jetzt wirklich bei alle angekommen quasi. Und jeder, der irgendwie mehr mit Wein zu tun hat, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich, wenn du Schwarzer Adler sagst, hast irgendwie einmal so ein bisschen, das hast du zumindest schon mal gehört, auch wenn du es vielleicht in Österreich nicht so genau zuordnen kannst wie in Deutschland.
Ja.
Und da dann jetzt zu sagen, okay, passt, wir machen jetzt da eigentlich was auch von irgendeinem 20 Hektar oder 15 Hektar jungen Weingut kommen könnte, das ist natürlich nicht so einfach zu erzählen.
Mhm.
Aber ich finde es halt geil, dass es macht, weil das erfordert schon viel Mut auch.
Ja, definitiv. Also das Mega. Nächste Thema quasi, das ich jetzt ansprechen würde, ist eben dieses Weinstilfindungsthema.
Ja.
Da hat er halt auch gemeint, wenn du jung bist, du wirst natürlich sehr viel ändern. Ist eh klar. Also er wollte nicht alles umhauen, aber er hat schon ganz eindeutig gewusst, dass er nicht die Stilistik fortsetzen will, die er jetzt gerade am Weingut zeigt, sondern dass er was anderes machen will. Und da hat er auch gemeint, manchmal hat er dann ein bisschen über die Stränge geschlagen und halt, was weiß ich, ein bisschen zu viel auf nur ganz Traubenpressung gesetzt, ein bisschen zu früh geerntet einmal, vielleicht ein bisschen was produziert, was ein bisschen zu dreckig ist, ein bisschen zu reduktiv. Dann auch wieder 2017 war so ein Beispiel dafür, wo er halt wirklich ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, hat er gemeint. Aber manchmal ist es dann halt auch gut, dass man gespürt, da tut sie wirklich was. Dann reden die Leute halt da drüber, so, oh, das ist jetzt ganz anders und so weiter.
Ja,
du hast jetzt so ein bisschen mehr das Gefühl, da tut sie was.
Und hilft dann, vielleicht langfristig sogar, ja.
Und dann wirst du halt irgendwann einmal einfach erwachsener und das werden dann auch die Weine. Wie schon gesagt, 2020 hat er gemeint, war so dieses erste Jahr, wo er das Gefühl gehabt hat, das ist jetzt, da habe ich mich jetzt gefunden, so ein bisschen stilistisch. Ja, aber ich bin mir sicher, kommunikativ ist das noch eine längere Challenge. Das wird noch ein bisschen dauern, das wirklich überall ankommt. Aber
du hast, wie gesagt, diese über 100 Jahre in die eine Richtung kommuniziert und jetzt musst du diese Richtung so ein bisschen anpassen. Das wird halt auch noch ein paar Jahre dauern. Das ist aber, glaube ich, auch normal, wenn es so lang, ist eh toll, wenn du so lang so eine große Marke aufgebaut hast. Aber natürlich, jede Änderung dauert halt dann länger, als wie wenn du von neu startest.
Klar. Stimmt. Wenn wir schon beim Thema Weinstil sind, auch die Verarbeitungsweise hat sich natürlich ein bisschen geändert. Also die ersten Versuche Richtung Bio hat er dann gleich einmal gemacht, wie er ans Weingut gekommen ist. Bis dahin war es einfach konventionell bewirtschaftet. Und mit 2020 und 2021 war es dann aber klar, dass komplett umgestellt werden muss. Also da haben sie es einfach alles komplett umgestellt. Inklusive der Vertragswinzer. Und das hat der Friedrich gar nicht so schlecht gemacht, meiner Meinung nach. Nämlich hat er auch das genutzt dafür, dass er einfach sie verkleinert. Weil natürlich nicht alle Vertragswinzer mitgängen bei sowas.
Ja.
Und das war ein bisschen seine Hoffnung. Mhm. Er hat gesagt, ich habe wirklich gehofft, dass einfach einige gängen. Und so war es auch. Also jetzt haben sie dann 30 Hektar Eigenrebfläche, die im Ertrag sind gerade. Und dann haben sie noch 3 Vertragswinzerinnen und Winzer, die alle auf Bio umgestellt haben und wirklich Hand in Hand mit einer gängen. Und ich glaube, das lässt sich viel besser managen, wenn du Qualität machen willst.
Ja,
er hat gesagt, du merkst einfach, auch für ihn selber, du merkst, was Negos-Projekte sind, du merkst auch, was Negos-Projekte sind, wo du nicht wirklich Zugriff hast auf die Winzerinnen und Winzer, die das produzieren und halt wirklich nur die Trauben am Schluss kriegst, ohne irgendwie eine Verbindung zu haben.
Ja, es ist das ganz schwierig.
Das nicht. Und das hat er jetzt auch nicht mehr. Hm. Großer Vorteil. Was auch noch ganz lustig ist zum Thema Kellerwirtschaft, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Es hat für Spätburgunder früher ein Rezeptblatt gegeben. Da ist ganz genau drauf gestanden, wenn du einen Spätburgunder erntest, wie viel Mal muss der getreten werden, wie muss der eingemeischt werden, wie viel Mal muss der untergestoßen werden, was muss dann für Pulver draufschmeißen, wie lange darf er dann stehen, wann muss er abgezogen werden, wie viel Pulver muss dann draufschmeißen und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein Rezeptzettel.
Ja, das haben wir beim Stefan Krämer auch gehört, was Franken betrifft, dass das damals ja in dieser Zeit, wo man versucht hat, das zu unter vielen Anführungszeichen modernisieren, dass da ja quasi von den Beratern und ja, nein, ja, von den Beratern, nicht BeraterInnen, weil das waren sicher das alles war Typen.
Fix-Berater, ja.
Rezepte quasi ausgegeben worden sind, wie man so den Wein zu machen hat. Das finde genau. Ich schon extrem lustig. Ich meine, man darf das auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen, weil für viel Wein ist das wahrscheinlich auch gut, dass man weiß, was man wann einsetzt, wenn man einfach nur was produzieren will, was halt einfach nach einem Rezept zu machen ist und auch nicht mehr sein soll als das, sondern halt einfach scheiß Wein, um es blöd zu sagen, ja. Aber mit dem kommst du halt in der Qualität natürlich nicht weg.
Ja, da stehst du dann wahrscheinlich relativ bald an. Beziehungsweise es wird halt nicht anders, wenn du das immer so machst.
Korrekt.
Das ist halt das Nächste. Und sowas gibt es heute nicht mehr. Also keine Rezeptplattel mehr. Auch da hat er sich so ein bisschen diesen Ansatz des französischen Burgund-Winzers mitgenommen vom Paul Pio. Dieses ein bisschen mehr entscheiden aus der Ruhe raus und nicht aus diesem, ich muss jetzt dies und das machen. Und ein bisschen mehr schauen, was braucht denn das Ding wirklich. Ein bisschen mehr auf Lagen eingehen und so weiter. Es waren halt lauter so Sachen, wenn du halt lauter GGs hast, die halt sehr, sehr, sehr ähnlich sind, weil das Rezeptblatt übrigens ausschaut, dann ist irgendwann auch ein bisschen fad. Und sie haben halt mit dem Kaiserstuhl durchaus eine spannende Region. Danach auch noch ein, zwei Worte, wenn wir dann wirklich über den Wein selber sprechen, versprochen.
Jawohl.
Ja, auf jeden Fall wird jetzt auch kein Tannin mehr zugegeben, weniger geschwefelt, weniger Ausbauzeit insgesamt. Also so dieses, wir müssen alles in neue Barriques clashen, ist jetzt auch nicht mehr der Fall. Zumindest nicht mehr vollständig. Weniger Rezept und mehr, weniger Malen nach Zahlen und mehr Gespür, um das alles einfach zusammenzufassen. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen spezifischer zum Weinbaugebiet Kaiserstuhl und damit auch zu unserem Pinot hier, beziehungsweise Spätburgund.
Jawohl.
Excuse me. Hier dreht sich eigentlich alles um Burgunder Rebsorten, hat der Friedrich gemeint. Vielleicht hat man zu Beginn auch ein bisschen versucht, so Burgund zu kopieren, möglicherweise, weil halt geht gut und ist nicht weit weg.
Ich glaube, dass das immer ein paar machen, aber.
Ja, möglicherweise. Aber der Friedrich hat gemeint, man checkt dann erst nach und nach, wie cool der Kaiserstuhl ist. Also, du hast relativ viel Vulkangestein, das ist so ein bisschen das, was wirklich raussticht aus dem Ganzen. Du hast halt Vulkan, du hast das teilweise in Verbindung mit Eisen, teilweise in Verbindung mit Kalk. So wie unser Freund hier, ja. Der ist Vulkangestein mit Kalk und du spürst das hundertprozentig.
Yes.
Das ist eigentlich sau cool, weil du hast dieses Dunkelwürzige, dieses voll. Fast Pfeffrige, voll. Das ist ein bisschen
das,
Vulkan
meiner Meinung nach. Ja.
Und dann hast du aber gleichzeitig dieses Kalkige.
Ja. Das spürst du schon mit diesem Steinmehl cool, und so. Ja.
Und ich finde, das ist da auch richtig schön ausgearbeitet. Voll. Also du spürst das richtig gut. Und ja, er hat gemeint, das ist eigentlich was super, super Cooles. Und dieses Vulkangestein, das ist halt manchmal so ein bisschen dunkler und ein bisschen dichter dann im Kern. Also Saftigkeit, weil es halt immer so was ganz Elektrisierendes hat. Und ich finde, das passt da voll gut drauf, so dieses Wort.
Voll.
Also so grundsätzlich eine super coole Region. Es ist halt auch aktuell nur relativ genossenschaftsgeprägt. Also
ja,
der Friedrich
ja.
hat gemeint, er weiß es jetzt nicht ganz auf die Zahl genau, aber er würde schätzen, so um die 70% sind es wohl. Und das ist eigentlich sau viel. Und es steht halt an jeder möglichen Stelle eine Rebzelle. Weil sie es halt einfach in die 70er bis 90er komplett zupflanzt haben. Alles, was irgendwie gegangen ist, weil halt dieser Boom da war. Und jetzt merkt man halt, dass nicht jede Stelle mit Reben bepflanzt sein sollte.
Ja, ja.
Also auch das ist so ein bisschen
ein
Punkt,
bisschen, Overkill
wo man arbeiten kann dran, ganz genau. Und deswegen läuft halt auch so viel in die Genossenschaften rein, wie die nehmen das halt alles.
Ja, das nächste Problem.
Tja. Rund 50% von den Kellerrebflächen sind mit Spätburgunder bepflanzt. Rein von der Flaschenanzahl sind es so 35-40%, hat er gemeint, weil da halt relativ viel dann selektioniert wird und Ertragsreduzierung und so weiter und so fort. Und dann gibt es bei einer noch andere Burgunderrebsorten, hauptsächlich dann Chardonnay und Grauburgunder. Grauburgunder, weil es halt einfach auf den Vulkan kehrt. Das habe ich ganz lustig gefunden, weil das sagt der Christoph Neumeister ja.
Ja, voll.
Grauburgunder und Vulkan, das versteht sich gut. Wir haben gesagt, ja, das kennen wir sogar aus Österreich.
Ne, korrekt. Vulkane haben wir auch.
Vulkane hatten wir auch irgendwann einmal. Yes. Die Reben für den Spätburgunder Kirchberg-Gigi, den wir da im Glas haben, sind so um 1975 herum gepflanzt worden. Also die haben schon ein bisschen Alter auf dem Buckel mittlerweile. Ausschließlich deutsche Klone im Übrigen. Wir haben da einen kalkhaltigen Vulkanschotter. Mhm. Und das ist so südwestliche Ausrichtung. Ein bisschen neiches Holz ist schon dabei. Aber wir haben ja hauptsächlich 18 Monate in gebrauchten Barriques, also kleines Holz. Und du kriegst den Wein zum Beispiel bei Weinfurore oder bei Lobenbergs. Preislich sind wir bei 65 Euro. Das ist die mittlere Preisschiene der GGs.
Ah ja, das ist schon nicht ohne, aber gut. Das ist halt schon ein gutes Ding.
Ja, so ist es. Erzähl mir mal, was du denkst drüber.
Ja, also wie gesagt, mein Glas ist quasi leer, weil Trinkfluss ist halt sehr vorhanden. Der Soft begeistert mich weiterhin richtig, richtig schön. Und das macht halt auch, obwohl das jetzt 21 ist und halt wirklich noch sehr jung, ist das überraschend zugänglich, finde ich. Also das ist, finde ich, richtig gut. Das macht jetzt gerade totale Freude. Auch jetzt, wie offen das eben da war, wie du das jetzt hergestellt hast, also mit die paar Stunden Luft, top, richtig schön.
Die braucht schon, das war sehr wichtig, weil ganz am Anfang ist halt sperrig gewesen.
Ja.
Aber gibst du immer ein paar Stunden Luft,
passt das? Ja, passt schon. Na super, also gefällt mir richtig gut. Das ist für mich irgendwo 9,5, sowas in die Richtung.
Solide, hätte
ich
auch gesagt.
Und ich weiß nicht, ich glaube schon, dass sich das noch entwickelt natürlich. Und das kannst du natürlich auch weglegen. Aber das ist auch jetzt richtig gut.
Ich würde das jetzt trinken, glaube ich. Ich meine, jetzt in die nächsten 10 Jahre würde ich es trinken. So.
Ja, natürlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt in 10 Jahren geiler ist als jetzt.
Weil jetzt ist schon geil.
Weil es ist halt jetzt gerade wirklich sehr, sehr schön am Punkt gerade.
Ja.
Und deswegen, das ist für mich einfach 9,5 Punkt Ende, weil ich behaupte, das ist jetzt gerade richtig, richtig schön und
ja.
So ist es. Trinkt es jetzt, gehen wir.
Genau. So, auf in die Zukunft. Mhm. Im Bereich Weingut geht es natürlich darum, so diesem selbsternannten Ziel näher zu kommen. Ne? Top-Burgunder-Produzenten, vor allem im Bereich Spätburgunder. Finde, kommen wir schon ganz gut da jetzt
ja,
mit.
Ja, nicht schlecht, ja.
Aber natürlich gibt es immer noch was zum Tun. Generell auch mehr Fokus im Weingarten, auch mehr Effizienz im Weingarten. Das Thema okay. Bio ist es natürlich nicht das Einfachste, gerade wenn du halt dann trotzdem ein paar Hektar Eigenrebfläche hast. Und ja, da geht es einfach darum, dass man einfach schaut, wie kommt man am besten zusammen, auch bei diesen schwierigen Jahren. Also er hat gesagt, wortwörtlich, 2023 war kacke.
Ja.
2024 schaut auch schon wieder so aus, weil es regnet gerade einfach nur mehr.
Ja.
Und da ist halt dieses Thema Effizienz im Weingarten wichtig. Ist einfach so, muss man halt dran arbeiten. Schauen, was man sich für Hilfsmittel checken kann. Ob jetzt, was weiß ich, wir haben letztens zum Beispiel mit einer, oder ich habe zumindest letztens mit einer Winzerin diskutiert zum Thema, was gibt es für Möglichkeiten im Bereich einerseits Robotik, was kann man da eventuell tun, was kann man tun im Bereich Drohnen und so weiter und so fort. Also ich glaube, das sind jetzt lauter so Sachen, die alle Winzerinnen und Winzer mehr oder weniger beschäftigen. Wie komme ich diesen ganzen Wetterkapriolen noch.
Ja, beziehungsweise wie kann ich es noch besser abschätzen, was da als nächstes kommt, weil das ist halt gerade die größte Schwierigkeit, glaube ich. Du weißt nicht, was morgen passiert, quasi weil auf einen Wetterbericht oder sonst was kannst du im Moment nicht wirklich verlassen.
Ja.
Das ist halt ganz schwierig, gerade wenn du eben biologisch arbeitest und im Endeffekt halt vorbeugend eigentlich was machen musst und nicht weißt, wann. Und wenn du das merkst, ist es halt dann meistens zu spät.
Ja.
Schwierig.
Deswegen ist es halt genau dieser Punkt, der natürlich Erm sowie für andere halt auch konstant bewegt.
Ja.
So generell geht es dann auch noch darum, den Gürtel noch einmal ein bisschen enger zu schnallen, nur mehr Fokus auf die einzelnen Weingärten legen zu können und so weiter. Also einfach mehr Zeit und mehr Möglichkeit, nur mehr Fokus auf Qualität zu legen. Das ist halt so ein bisschen dieses Grundthema dieses ganzen Dings. Und er hat auch gemeint, vielleicht wird der eine oder andere Weingarten von Erna dann einfach in einen Obstgarten umgewandelt oder mit was anderem bepflanzt, wo es halt sehen, da würde vielleicht was anderes mehr Sinn machen.
Ja,
einfach so. Und ja, so ganz grundsätzlich gibt es für ihn eh nur den Anweg. Also er kann gar nicht anders. Er hat sich nie vorstellen können, da jetzt irgendwie LEH-Wein zu machen. Er würde es nicht so verkaufen. Er hat sich das nie in irgendeiner Form vorstellen können für sein Leben und er kann es sich jetzt nicht vorstellen. Also gibt es nur einen Anweg für ihn. Ganz, ganz easy. Und was ihm auch noch sehr gustern würde oder was ihm auch noch sehr interessieren würde, ist das Thema Internationalität mehr auszubauen. Weil das ist bei einer gerade auch nicht so intensiv. Und das ist ganz witzig eigentlich, weil es ja angefangen hat mit diesem internationalen Frankreich- und Deutschland-Thema.
Mhm.
Exporttechnisch sind es bei so 25-30% noch.
Ah, okay, okay. Also so gemeint Internationalität.
Ja,
das
genau.
Ist halt wirklich einfach schauen, dass man das auch in die Welt rauskriegt.
Richtig.
Ja, da wird da wahrscheinlich halt auch ein bisschen die Tradition in die Quere kommen. Ne?
Möglicherweise. Also es ist halt einfach eine sehr traditionelle Vertriebsstruktur.
Ja.
Das spürst du halt einfach.
Ja.
Sie haben zwar beim Spätburgunder zumindest 50%. 10% Export, also zumindest ja, okay. da schon. Mhm. Das sind halt die Top-Sachen von einer.
Ja, gut.
Aber das ist halt in der Menge gar nicht so viel. Ja. Und jetzt haben wir halt diese zwei Themen. Einerseits dieses, was können wir weglassen, sodass es noch immer Sinn macht für uns. Und andererseits dieses, wie kann man das nur besser kommunizieren vielleicht und nur besser rausbringen in die Welt. Und was in die gleiche Kerbe schlägt eigentlich, ist dieses Thema Weinhandel als zweites Standbein. Das will der Friedrich jetzt nämlich wieder ausbauen. Das hat er relativ schade gefunden, dass es so ein bisschen ja, auf Zeiten gefallen ist eigentlich. Also es hat noch immer gegeben, diesen Weinhandel, aber er ist halt länger schon nicht mehr so betrieben worden, wie nicht der Friedrich jetzt gerne wieder aufleben lassen würde.
Und die also, haben ja eigentlich wirklich geile Sachen. Ja, ne?
Voll.
Die hat mir mal die Preislisten angeschaut vor nicht allzu langer Zeit. Weil ich auch Empfehlung gekriegt habe zu einem Weingut, das im Übersee auch ganz gut zu kriegen ist.
Aha.
Und das ist schon cool. Also das sind schon wirklich viele Sachen, die du sonst nicht so gut findest.
Ja.
Gerade in Frankreich natürlich ja, auch ganz genau. gut. Aber auch in Deutschland ganz coole Sachen. Also das finde ich schon auch immer ganz leiwand, wenn du halt schon diese Kombination hast, das Weingut und Weinhandel, wenn du dann nicht sagst, ja passt, ich verkaufe jetzt aber sicher nichts von den anderen Leuten rund um dich, sondern ja. wenn das schon auch eine Anerkennung quasi an die anderen geilen Sachen, die da so entstehen ist. Das ist ja, cool. Voll. Ja,
diese Connection würde ich jetzt auf jeden Fall wieder aufleben lassen. Nur mehr, als es jetzt schon ist.
Sehr gut.
Und passend dazu zum Schluss noch eine Geschichte, die ich dir nicht vorenthalten kann. 2016.
Ich hoffe, es geht wieder um Schinken.
Natürlich. Ja. 2016 ist der Friedrich nämlich beim Charles Rousseau gewesen zu Besuch und hat in alter Tradition einen Schwarzwälder Schinken mitgenommen. Und heimgekommen ist er dann sehr stolz mit einer Flasche Chiffre Chambartin. Also manchmal überspannen Geil. So Freundschaften halt einfach mehrere Generationen und ich habe beschlossen, ich werde ab jetzt immer was einpacken, vielleicht nicht unbedingt Schwarzwälder Schinken, aber irgendwas Wienerisches, wenn du Ideen hast, sag Bescheid, vielleicht funktioniert das generell und ich komme immer mit einer Flasche Chiffre Chambartin haben.
Ja, also, das wird glaube ich nicht so einfach sein, aber ich glaube, das muss man ein bisschen aufbauen, das Ganze. Ja.
Möglicherweise, also. Aber gut, fangen wir mal an mit, was weiß ich, Mannerwaffel. Let's see.
Okay, ja, ich würde glaube jetzt nicht ins Burgund fahren, weil da kriegst du mal gleich gar nichts.
Schade. Na gut.
Fangen wir an, weiß ich nicht, mit, ja, fährst du dann mal noch, weiß nicht, zum Hof. Nein, also es wird glaube ich schwierig, das ist wie dieses Spiel mit der Büroklammer quasi,
ja, ganz
am Schluss
genau.
musst du ein Haus haben.
Naja.
Du magst es halt mit Mannerwaffel bis zu Chèvre Chambartin.
Ich glaube, die easy, bevor ich ein Haus habe.
Ja, ich glaube auch. Aber ja.
Na gut, vielleicht muss ich durchzahlen für meine Weinflaschen. Ist auch in Ordnung.
Ist
Auf
okay.
jeden Fall, vielen Dank an den lieben Friedrich für deine Zeit und vielen Dank an unseren Tippgeber, an den Michael, für diese wirklich gute Idee.
Ja, vielen Dank dir für diese wirklich gute Folge, weil sehr, sehr schönes Ding. Super Geschichte natürlich, die einfach auch erzählt gehört, weil das hat halt so viel Substanz und da ist so viel dahinter natürlich, das ist super spannend, weil man kennt halt dann trotzdem nur kleine Auszüge so irgendwo, wo man halt mal gelesen hat, weil klar, das Weingut ist namenstechnisch, auch wenn ich es noch nie im Glasl gehabt habe, das sagt er halt was. Ne? Das hast du halt schon mal mitgekriegt, du kennst so ein paar Geschichten rund um. Aber so in dieser Gesamtheit, wie das alles angefangen hat, da ist schon spannend, also deswegen auch danke für die Geschichtsstunde. War sehr spannend und ja, Wein ist geil. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. So wie heute, schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Aufpassen, Weintipps bitte nicht an uns beide gleichzeitig senden, sonst ist keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.